Klausen mit Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen heute zu einem Gespräch über ein Thema, das ich gleich noch ein bisschen einleiten und vorstellen muss und auch den Gast, warum ich gerade mit ihm heute darüber spreche. Aber bevor ich jetzt zu lange in Vorreden mich ergehe, will ich ihm erstmal guten Tag sagen. Justinus Jakobs, katholischer Theologe und Familientherapeut der Caritas aus Rheine. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Klausen.
Sie sind per Zoom zugeschaltet aus Rheine, nicht?
So ist es, genau. Rheine im nördlichen Münsterland.
Sehr schön. Ich sag vielleicht erst nochmal was zum Thema und dann gehen wir schön ins Gespräch. Mhm. Ich bin nämlich mit einer Frage losgezogen und habe auch geguckt, mit wem könnte ich darüber eigentlich sprechen, die mich seit einiger Zeit beschäftigt. Und dann haben wir aber ein schönes Vorgespräch geführt, das ich eigentlich hätte gleich aufnehmen müssen. Aber so habe ich es nicht gemacht. Aber da habe ich eben gemerkt, das war das Gute an diesem Vorgespräch, dass meine Ausgangsfrage gar nicht die wichtigste ist. Aber ich will sie einmal loswerden, dann können wir sie auch zur Seite tun. Und zwar ist es so, dass ich mich ja berufsbedingt und auch publizistisch schon ziemlich intensiv, auch wenn ich wirklich kein Experte bin, mit Fragen von sexualisierter Gewalt, sexuellem Missbrauch beschäftigt habe. Und in der öffentlichen Debatte darum so eine seltsame Spannung wahrnehmen oder so ein Auseinanderfallen. Einerseits eine Skandalisierung von bestimmten Institutionen, die katholische Kirche, ich evangelische Kirche, sicherlich zu Recht, und diese Skandalisierung ist notwendig und die braucht es. Aber auf der anderen Seite, neben dieser Skandalisierung einzelner Branchen, Institutionen, ein allgemeines Verstummen. Und ich habe immer mich gefragt, muss es eigentlich nicht was dazwischen geben, denn das Skandalisieren, so sinnvoll es und notwendig es ist, hat ja auch das Problem, dass es so den Fokus immer nur auf Einzelne lenkt und von sich selbst. Und das Verstummen, darüber müssen wir nicht reden, was daran schwierig ist. Und was ich eigentlich mir wünschen würde, so ein ehrliches, ein öffnendes, so ein gemeinsames Nachdenken darüber, wo sind eigentlich bei uns in meiner eigenen Kultur, Branche, Kirche, Institution, bei mir selbst persönlich, Abgründe, Gefährdung, Versuchung, dass ich sozusagen das Selbstsein anderer nicht respektiere. Und das ist, finde ich, in diesen öffentlichen Debatten total schwer. So, damit dieser Frage bin ich losgezogen und ich dachte, zum Beginn, und dann gehen wir ein bisschen weiter, frage ich Sie, ob Sie das ähnlich wahrnehmen.
Ich kann damit viel anfangen, was Sie beschreiben. Das sind ja so zwei Extreme, die Sie beschreiben. Skandalisierung auf der einen Seite, Verstummen auf der anderen Seite. Und das ist ja mit Extremen oft so. Les extrêmes se touchent. Die Extreme berühren sich und die bedingen sich auch ein Stück, wo aus dem Skandal, also eigentlich ist es ja keine Skandalisierung, sondern eigentlich ist es ja ein Skandal.
Das stimmt.
Wo ein Skandal dann über die Maßen hinaus skandalisiert wird, da löst es natürlich auf der anderen Seite irgendwie auch ein Verstummen aus, weil das so eine heftige Wucht ist, dass viele Menschen dann gar nicht so recht wissen, wie sie darauf in einer angemessenen Weise reagieren können überhaupt. Das mag zum Beispiel da der Fall sein, wo die berechtigte Thematisierung des Skandals des sexuellen Missbrauchs in den Kirchen so dahin ausartet, dass man so zu einer Art Feldzug gegen die Kirchen, so scheint es mir manchmal, aufgerufen hat und nun überhaupt kein gutes Haar mehr an dem lässt, was in Kirchen gelebt wird. Und das ist ja nun auch, nicht angemessen. Und das wird ja nun auch vielen einzelnen Menschen in den Kirchen auch nicht gerecht. Und dass das dann so ein Verstummen auslöst, kann ich schon nachvollziehen. Das ist so das eine, was mir dazu einfällt. Das andere ist aber, es geht um sexuelle Grenzüberschreitungen. Und das ist ja ein Thema, das viel mit Aggression zu tun hat. Und mein Eindruck ist, dass wir mit Aggression nicht so wahnsinnig gut umgehen können. In der Gesellschaft glaube ich auch nicht. Da ist das auch immer noch ein Lernfeld und in der Kirche sowieso nicht. Ich glaube, in den Kirchen ist das ganz unterentwickelt, so eine gute Kultur des Umgangs mit Aggression. Und wenn Sie sagen Skandalisierung, dann habe ich den Eindruck, das ist so eine ungekonnte, verständliche, irgendwo auch berechtigte, aber letztlich doch überzogene, nicht ausreichend gerichtete, geformte Aggression. Naja, und auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, sehr, sehr stark ein Kirchenthema, ist es die Verleugnung der Aggression, die dann sich als Schweigen ausdrückt. Und wenn wir in diesem Gegeneinander so stecken bleiben, dann wird uns das nicht weiterführen.
Vielleicht greife ich da mal kurz ein, weil ich mich ertappt gefühlt habe mit dem Stichwort Aggression. Ich von meinem Naturell und was ich so als Pastor, als Habitus mir so anerzogen oder eingeübt habe, kann ich mit allen möglichen Dingen ganz gut umgehen. Aber mit Aggression fällt es mir echt schwer. Merke ich selber in Debatten, in denen es hoch hergeht, bin ich immer in der Rolle dessen, der dann wieder begütigt und mäßigt und so. Das ist ja auch so eine Falle. Und ich finde das sehr, sehr interessant. Man sagt ja immer, in der Kirche wird oder in den Kirchen wird nicht über Macht so gerne gesprochen. Das weiß ich gar nicht. Das tun wir eigentlich inzwischen ganz gut, aber über Aggression nicht. Und da, wo auch Aggressionen gut sind, also zum Beispiel auch in der Skandalisierung, ist ja eine große Kraft. Also da kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Was mir noch auffiel oder wo ich mal eine positive Erfahrung einbringen will, ist, dass ich letztes Jahr mal so eine Diskussion hatte über sexualisierte Gewalt, Grenzüberschreitung zwischen evangelischer Kirche und Kulturbereich. Also wo man sich mal über die Branchengrenzen hinweg verständigt hat, was ist eigentlich bei euch das Thema? Das spiegelt zurück nochmal, was ist eigentlich bei uns das Thema? Das war was Öffnendes, weil es dann nicht nur darum ging, berechtigt sozusagen gegen besonders spezifische Problemfälle vorzugehen in den Kirchen oder auch in diesem oder jenem Theater, sondern eben auf sich selbst zu schauen. Ja. Vielleicht, und dann können wir diese Ausgangsfrage auch nochmal schließen, war es vielleicht auch meine Fehlorientierung, zu stark auf mediale Diskussionen zu achten? Dann ist man schon gleich beim Thema Image und wie wirkt das und wie werde ich dargestellt? Und vielleicht doch nochmal wichtiger zu gucken, wie ist denn eigentlich die tatsächliche Arbeit mit Menschen, Begegnung mit Menschen, die davon betroffen sind?
Ja, genau. Das eröffnet zumindest die Möglichkeit, einfach aufrichtiger mit diesen Phänomenen umzugehen. Denn ich glaube, in den öffentlichen Debatten ist ja so ein Stück das Problem, dass die meisten sehr damit beschäftigt sind, wie werde ich eigentlich wahrgenommen. Und ich glaube, allzu sehr damit beschäftigt sind und dass deshalb immer so eine komische Überformung stattfindet oder auch Verzerrung oder Verfremdung stattfindet und man gar nicht so richtig weiß, wenn sich da einer jetzt äußert, meint er das eigentlich wirklich? Sind das eigentlich echte Emotionen, die er da zum Ausdruck bringt oder wird da irgendetwas präsentiert, letztendlich mit dem Blick in den Spiegel oder mit dem Blick auf einen Dritten, wie werde ich denn da wahrgenommen? Ist das eher günstig oder ist das eher ungünstig? Und auch da würde ich sagen, kommen wir kein Stück weiter, wenn wir in diesen Kommunikationsgewohnheiten haften bleiben. Das ist so das, was mich an den öffentlichen Debatten wahnsinnig stört.
Ja, da fühle ich mich dann auch nur mal selber ertappt, weil ich genau das natürlich bei mir selber wahrgenommen habe und deshalb auch mit dieser Frage losgezogen bin und froh war, dass ich im Vorgespräch mit Ihnen da nochmal auf eine andere Spur gekommen bin. Aber wollen wir vielleicht erst noch mal ein bisschen Eindruck davon gewinnen, was Sie machen? Wie bin ich überhaupt auf Sie gestoßen? Rheine liegt nicht auf dem normalen Bahnweg von Hamburg nach Berlin, auf dem ich hauptsächlich unterwegs bin. Ich bin auf Ihre Einrichtung erstmal gestoßen, durch den Hinweis einer tollen Journalistin, Caroline Fetscher vom Tagesspiegel, auf einen Podcast von ihrem Kollegen Martin Janning.
Ja.
Den kann man einfach bei YouTube eingeben, muss man Martin Janning eingeben, und der gibt sehr, sehr gut Auskunft und einen Einblick, was es heißt, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, die traumatisiert sind oder aus sehr schwierigen Verhältnissen kommen. Das will ich nur mal kurz als Werbehinweis eingeben. Das wollen wir jetzt nicht alles sozusagen ausbreiten, aber dass Sie doch kurz sagen, was Sie eigentlich bei sich in Ihrem Kinder- und Jugendheim der Caritas in Rheine tun, mit welchen Kindern und Jugendlichen Sie arbeiten, dann kommen wir noch mal da in Verbindung damit auf unser Thema.
Ja, gerne. Also wir sind hier im Caritas Kinder- und Jugendheim in Rheine, eine Facheinrichtung für traumatisierte Kinder und Jugendliche. Das heißt, wir haben es tatsächlich praktisch ausschließlich mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die in der Regel in ihren Herkunftsfamilien traumatisiert worden sind durch schwerwiegende Vernachlässigung, Überwältigung, körperliche Gewalt, seelische Gewalt, und eben auch nicht selten sexualisierte Grenzüberschreitungen. Und so ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Arbeit mit 3- bis 10-jährigen Jungen und Mädchen in unseren therapeutischen Übergangshilfen, die eben aus den Familien herausgenommen werden mussten. Und dafür muss es ja sehr gravierende Gründe geben, damit das rechtlich überhaupt möglich ist, weil sie da eben einfach körperlich und/oder seelisch in Gefahr waren, in akuter Lebensgefahr waren. Und wir bieten diesen Jungen und Mädchen hier einen Übergangsraum an. Die sollen also hier nicht groß werden, die sollen nicht auf Dauer bei uns bleiben, gerade in diesem jungen Alter nicht, sondern maximal 1 bis 2 Jahre. Und in diesen 1 bis 2 Jahren soll also eine passende Lebensperspektive für sie entwickelt werden. Im Idealfall natürlich auch eine Rückführung in die Herkunftsfamilie, wenn sich zeigen sollte, dass die Umstände dort ausreichend veränderbar sind. Aber um ehrlich zu sein, erleben wir das relativ selten, dass das gewährleistet werden kann.
Dann ginge es darum, sie in eine andere Familie oder andere
Dann
Einrichtung zu bringen.
ginge es je nach Vorerfahrung darum, sie in idealer Weise in eine andere Familie unterzubringen, also in eine Pflegefamilie oder in eine etwas professioneller, also sozialpädagogisch vorgeschulte Pflegestelle oder eben in kleine Einrichtungen, kleinste Einrichtungen, in denen nur wenige Kinder sind und wo sie so ein Stück familienanalog groß werden können.
Okay.
Damit Sie sich das so vorstellen können, was so das Besondere unserer Arbeit ausmacht, erzähle ich vielleicht ein bisschen, was wir so erleben
Gerne.
mit den Kindern und Jugendlichen. Also mit den Kindern vor allen Dingen. Jetzt erstmal Schwerpunkt 3 bis 10 Jahre alt. Erstmal ist das Frappierende. Man erwartet ja so nach landläufiger Meinung, dass das für die Kinder eigentlich eine Katastrophe sein müsste, zu uns zu kommen. Alles ist besser als im Heim zu leben, würde man ja so sagen.
Genau.
Die Erfahrung, die wir machen, ist die genau umgekehrte Erfahrung, praktisch mit allen Kindern, dass sie es als wahnsinnige Entlastung erleben, hierhin zu kommen, und dass sie ihre Eltern und ihr Zuhause in der Regel überhaupt nicht vermissen, sondern in der Regel hier anfangen, zur Ruhe zu kommen, zum Aufatmen zu kommen. Dass sie uns aber gleichzeitig zeigen, wie sehr sie Erwachsenen generalisiert misstrauen, also auch uns misstrauen. Und was sie uns darüber hinaus präsentieren, sind so alle möglichen Verhaltensweisen, die sie entwickelt haben um irgendwie mit dem Grauen zurechtzukommen, es irgendwie zu überleben, das sie erfahren haben. Das sind teilweise dann sehr rückzügliche Verhaltensweisen, ja, so als wären diese Kinder ständig auf der Hut, ständig am Beobachten, ständig auf der Flucht vor anderen Menschen, vor allen Dingen vor Erwachsenen. Und auf der anderen Seite bei vielen natürlich auch eher aggressive Verhaltensweisen. Da haben wir wieder das Thema mit der Aggression. Die sind also sehr am Kämpfen, sehr am Abwehren, so als müssten die ständig ihr Leben verteidigen. Und das findet sozusagen nach beiden Richtungen oft kein Maß. Und was wir machen oder was die Kolleginnen und Kollegen in den Gruppen dann machen, die Pädagoginnen und Pädagogen, die stellen sich zur Verfügung für diese Übertragungen, die es ja dann häufig sind. Also sie stellen sich ein Stück stellvertretend für die leiblichen Eltern zur Verfügung und kriegen sozusagen ein Stück stellvertretend das ab, was die Kinder bei ihren leiblichen Eltern so ein Stück eingeübt haben, um
Misstrauen und
irgendwie
Aggression
durchzukommen,
auch.
mit Misstrauen und Aggressionen auch vor allen Dingen. Genau. Und was sie aber anders machen, die Pädagoginnen und Pädagogen ist, dass sie das zunächst mal einfach entgegennehmen und nicht deuten und erstmal nicht so furchtbar aktiv darauf reagieren, sondern es einfach mal wahrnehmen und dann langsam erst anfangen, sich einen Reim darauf zu machen. Was bedeutet das eigentlich, wenn zum Beispiel ein Mädchen mir auf den Schoß klettert, ja, und mich intim berührt, teilweise mit Küssen, mit Berührungen der Genitalien, und stark sexualisiertes Verhalten an den Tag legt, an das ich nun überhaupt nicht gedacht habe und das ich in keiner Weise initiiert habe, so dass ich dann sagen muss, sehr verwundert und verstört, oh, ich glaube, du hast irgendwie die Idee, dass es hier um Sex gehen könnte. Und dazu muss ich dir was sagen. Das ist etwas, was es hier bei uns nicht gibt, weil Sex ist etwas, was Erwachsene mit Erwachsenen haben und Erwachsene auf keinen Fall mit Kindern. Ja? Und dann kriegen wir so einen Eindruck, was die erlebt haben. Und wir haben so zum ersten Mal die Gelegenheit, so ein korrigierendes Signal für die Kinder zu senden, dass ihnen so eine erste Orientierung gibt, oh, hier könnte vielleicht etwas anders sein. Das, was ich hier gerade versucht habe, scheint hier gar nicht angebracht zu sein. Das scheint hier gar nicht von mir erwartet zu werden.
Dazu
Ja?
werde ich auch nicht gezwungen.
Dazu werde ich vor allen Dingen nicht gezwungen. Ja, genau. Und so verstehen wir diese Kinder immer ein Stück weit mehr. Wir haben oft gar nicht so furchtbar viele Vorinformationen. Das ist alles häufig sehr schlecht aufbereitet erstmal. Aber auf diese Weise machen wir uns ein Bild davon, was diesen Kindern widerfahren ist und versuchen, sie sozusagen immer passender zu beantworten. Ja, also ein nächster Schritt könnte dann sein, dass wir zum Beispiel sagen, na ja, das ist ja auch sehr verständlich, wenn ein Kind, wir sagen dann oft ein Kind und nicht gleich du, weil das häufig zu nah ist und irgendwie auch zu einschüchternd, wenn ein Kind erlebt hat, dass Erwachsene von ihm erwarten oder es dazu zwingen, dass es mit ihnen Sex hat, dann ist es ja auch ganz verständlich, wenn das Kind auf die Idee kommt, och, jetzt biete ich das mal von mir aus an, denn dann werde ich nicht dazu gezwungen. Und dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Ja?
Und dann ist es natürlich auch überhaupt eine Hilfe für das Kind, sich überhaupt neu zu orientieren nach einer Situation, die wirklich desorientierend gewesen ist und wo das Unnormale das Normale in
So
Anführungszeichen
ist
jeweils
es.
gewesen ist.
Genau. Die Kinder bekommen sozusagen zum ersten Mal eine Idee dafür, dass es eine andere Normalität geben könnte. Eine Normalität, mit der es ihnen besser geht. Ja, genau. Das heißt, wir versuchen auf diese Weise auch anfänglich das, was die Kinder erlebt haben, in Sprache zu bringen. Also den Kindern sozusagen eine Stimme zu geben, so dass sie sich gesehen fühlen können und dass all das, was sie erlebt haben und was sie ja natürlich versuchen, so vom Bewusstsein wegzudrücken und fernzuhalten, dass das langsam ins Bewusstsein dringen kann, aber auf einer sicheren, zunehmend sicheren Basis, in einem sicheren Kontext, so dass die Kinder wieder einen Zugang dazu bekommen, was da eigentlich so Verstörendes gewesen ist in ihrem bisherigen Leben.
In unserem Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass wahrscheinlich nach einem längeren Miteinanderleben und Arbeiten manche der Kinder und Jugendlichen dann auch ein Interesse haben, nicht nur für sich selbst darüber zu sprechen und es auszudrücken, was sozusagen wortlos über sie gekommen ist, sondern sich auch mit den Täterinnen und Tätern oder primär, da gibt es ja dann manchmal ja den Primärtäter und die Sekundärtäterin und so, sich mit denen auch auszusprechen. Das finde ich total wichtig, weil es uns vielleicht nachher nochmal hilft, wenn wir über Kirche, Betroffene und so weiter sprechen. Vielleicht erzählen Sie das noch einmal.
Ja, also das ist tatsächlich so, dass Kinder auf diese Idee kommen, zunehmend, und zwar einfach, weil sie mit uns die Erfahrung machen, dass das ja möglich sein könnte, dass ein Erwachsener versteht, was sie wirklich erlebt haben, was das emotional bei ihnen auslöst und dass man einem Erwachsenen das auch sagen kann, ohne dass der sauer wird, sondern dass es dem Erwachsenen hilft, zu verstehen und sich auf mich einzustellen und angemessen mit mir umzugehen. Und dann ist es natürlich nicht mehr ganz so weit, sich das auch von den eigenen Eltern zu wünschen. Und trotzdem ist es weit. Es ist deshalb so weit, weil die Kinder die eigenen Eltern als so weit entfernt von dieser Möglichkeit erlebt haben, dass sie oft gerade im Hinblick auf ihre eigenen Eltern gar nicht auf die Idee kommen. Das heißt, dieses Gespräch oder diesen Gesprächsversuch, den initiieren wir in der Regel. Zumindest versuchen wir das.
Gibt es irgendwie einen Zeitpunkt, wo Sie sagen, jetzt könnte das ein guter Moment sein?
Ja, wenn die Kinder uns zeigen, dass sie sich wieder sicherer fühlen, dass sie wieder mehr Orientierung haben und dass sie anfangen, selbstbewusster ihre Bedürfnisse zu zeigen und uns Erwachsene auch zu belasten. Die belasten uns natürlich sowieso, aber ursprünglich haben sie uns mit in Anführungszeichen verrücktem Verhalten belastet. Aber wenn wir merken, das wird irgendwie sinnvoll, ja, und auch für die Kinder als sinnvoll erlebbar, und sie fangen an, es mit ihrer Vergangenheit in Zusammenhang zu bringen, dann ist der Zeitpunkt gekommen, das mal zu versuchen. Und zu versuchen heißt vor allen Dingen natürlich, die Eltern darauf vorzubereiten. Also zu gucken, haben die Eltern überhaupt da ein Interesse dran? Und beileibe nicht alle haben da ein Interesse dran, sondern wir haben auch immer wieder mit Eltern zu tun, die froh sind, dass ihre Kinder weg sind und für die Kinder auch gar nicht wiederkommen müssen.
Und sind nicht manchmal auch die Eltern weg? Also jetzt, wenn es tatsächlich ein Kind zu Ihnen kommt wegen sexueller Gewalt durch den Vater zum Beispiel, dann wäre ja auch nicht undenkbar, dass der Vater dafür irgendwie einen Prozess hat oder im Gefängnis
sitzt. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Dann würde man sich vorstellen, dass die Mutter vielleicht umso mehr daran interessiert ist, nochmal Kontakt zu dem Kind zu kriegen. Ist aber auch oft nicht so, weil da ja auch häufig eine große Verstrickung dann zu dem Täter bestanden hat. entweder indem sie ihm die Kinder zugeführt hat oder das zumindest gedeckt hat. Also das muss man halt im Vorfeld sondieren. Was wollen die Eltern eigentlich? Das ist auch etwas, was wir die Eltern immer fragen. Wir beziehen die Eltern so in unsere Diagnostik, die wir für die Kinder machen, um die Perspektive zu klären, beziehen wir die Eltern mit ein und interessieren uns dann dafür, was wünschen sie sich eigentlich für ihr Kind und was wünschen sie sich auch so für ihre weitere Beziehung zu ihrem Kind. Und wenn wir dann merken, dass Eltern tatsächlich da am Hadern sind mit sich selber und anfangen, irgendwie klar zu werden, dass das nicht in Ordnung war, wie sie sich verhalten haben, und dass da ein Wunsch sein könnte, das in Ordnung zu bringen, dann machen wir schon diesen Vorschlag. Wie wäre das denn, wenn Sie mal versuchen, Ihrem Kind das so zu sagen, was Sie verstanden haben und dass das nicht in Ordnung war?
Und was braucht es dann auf Seiten der Eltern, um so ein Miteinander sprechen angemessen möglich zu machen? Und nicht, dass es bei dem Kind eine große Enttäuschung oder vielleicht eine Retraumatisierung auslöst?
Genau, das ist auch genau der Gegenstand unserer Überprüfung. Ja, also wir prüfen das sehr genau, damit es nicht diese Rückschlagseffekte hat, dass da eine Retraumatisierung passiert. Wir gucken einfach, gibt es erstens wirklich eine Einsicht bei den Eltern und ist denen wirklich eine Verantwortungsübernahme möglich? Und was macht das dann mit ihnen, wenn sie Verantwortung übernehmen? Schaffen sie es dabei, einigermaßen in einer Erwachsenenrolle zu bleiben, also stabil zu sein? Oder rekredieren die dann wieder und sind im Grunde genommen, lösen sich in Tränen auf und man bekommt als Erwachsener schon Mitleid mit ihnen und ist dazu geneigt, sowas zu sagen wie, so schlimm war es ja auch nicht und sie zu entschuldigen.
Und das Kind
darf
kommt,
natürlich, und das darf natürlich im Kontakt mit dem Kind überhaupt nicht passieren. Ja,
wenn sonst das Kind in so eine Elternrolle für die Eltern kommt,
richtig,
oder wie
genau,
muss ich das
dann,
mir vorstellen?
Ganz genau das ist genau die richtige Vermutung, die Sie da haben. Dann passiert genau wieder diese Rollenumkehr, dass das Kind sich wieder verantwortlich fühlt für die Eltern, dass es die eigenen Gefühle wieder zurücknimmt und abspaltet und dass es dafür sorgt, dass es der Mama jetzt nicht so schlecht geht. Und dann kriegt es mit, dass die Mama gerne hören würde, das ist schon in Ordnung, das ist jetzt Vergangenheit. Aber das soll es ja gerade nicht sein, sondern das Kind soll die Möglichkeit haben, die Eltern wirklich mit aller Kraft zu belasten, so gut es das kann, gegebenenfalls auch mit unserer Unterstützung. Und die Eltern sollten die Möglichkeit haben zu sagen, ja, genau, so ist das gewesen und so hätte das nie sein dürfen. Das ist meine Verantwortung und ich stehe dazu und ich stehe zu den Konsequenzen und ich werde auch jetzt was dafür tun, dass sich das in Zukunft nicht wiederholt. Ja. Die Erfahrung ist, dass einige Eltern das in Ansätzen können und viele auch gar nicht.
Weil die Scham so groß ist?
Weil die Scham so groß ist, mitunter, ja. Aber noch häufiger, weil die Verleugnung so groß ist. Mhm. Ja, also wir haben es leider eben doch mit vielen Eltern zu tun, die ähnliche Erfahrungen eben auch gemacht haben in ihrer Kindheit und die nicht die Möglichkeit hatten, das aufzuarbeiten und die deshalb einfach aus Selbstschutz vor der eigenen Geschichte davonlaufen und in diesem Verleugnungsmodus sind und deshalb auch nicht dazu in der Lage sind, wirklich sich einzufühlen in ihre Kinder und in die Konsequenzen, die ihr Verhalten ausgelöst hat.
Könnte mir vorstellen, dass ein solches Gespräch, wenn es gelingt, die gute Wirkung hätte, dass das Kind wieder ein angemessenes Wirklichkeitsverständnis hat.
Genau, das ist exakt der Punkt. Ein angemessenes Wirklichkeitsverständnis ist bekommt noch mal klarer als jetzt durch unsere korrigierenden Interventionen im Gruppenalltag. Es bekommt noch mal klarer, was ist eigentlich angemessen und was ist unangemessen, was ist normal, was ist nicht normal. Und vor allen Dingen, es wird ins Recht gesetzt mit seiner eigenen Wahrnehmung. Es erfährt, ja genau, so wie ich das wahrgenommen habe, so war das. Und nicht ich bin verrückt, wie das zwischenzeitlich mal erschienen war und sich auch angefühlt hat, sondern das, was ich erlebt habe, war verrückt. Ja? Und ich bin ganz in Ordnung. Und das ist eigentlich der wichtigste Effekt von solchen Gesprächen. Und natürlich, dass es dadurch ein Stück weit mehr möglich ist, diese Geschichte abzuschließen, ein Stück weit mehr hinter sich zu lassen und einen Schritt nach vorne zu gehen. In der Regel ist es der Schritt in eine andere Lebensperspektive, für die Kinder dann zunehmend frei werden, weil sie aus dieser malignen Bindung zu den eigenen Eltern herausgehen können. Günstigstenfalls natürlich, wenn die Eltern wirklich ein Veränderungspotenzial haben, auch in eine neue Qualität des Lebens mit den eigenen Eltern. Aber wie gesagt, zugegeben, wir erleben das hier recht selten.
Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne einen Schritt machen und von der Familie zur Familie Kirche gehen. Ja. Und da kann man natürlich jetzt nicht eins zu eins übersetzen, aber es gab ja doch gleich eine ganze Reihe von Assoziationen. Das, was in Familien schief und krumm und falsch sein kann, das kann auch in einer Kirche, in einer Näheinstitution, das ist ja nicht nur die Kirchen sind Näheinstitutionen, andere gibt es auch, die so familienähnlich sind. Ich hatte dazu ein ganz gutes Aha-Erlebnis. Ich habe letztes Jahr so ein Buch gemacht mit Kolleginnen und Kollegen über sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche. Und wir hatten überhaupt nicht den Anspruch, dass das vollständig ist, sondern es sollte erstmal so ein Gesprächseinstieg sein, so ein Angebot für so ein Nachdenken darüber, was das alles für uns heißt. Und habe gleich von einer klugen Spiegeljournalistin die Rückmeldung bekommen, die selber so einen kirchlichen Hintergrund hat. Naja, es hätte eigentlich ein Kapitel geben müssen über Familie und die Familienideologie, also das Pfarrhaus und die Gemeinde als Familie und so weiter. Also so dicht, das hat mir sofort eingeleuchtet und ja. Das müssen wir nochmal nachholen, aber wir können ja jetzt schon mal ein bisschen einsteigen. Also ja. Familie, man denkt bei Kirche immer so Institution, na, ist es gar nicht so sehr, sondern erstmal auch so ein dichtes Beziehungsgefüge mit emotionalen Abhängigkeiten, mit auch schönen Dingen, die man erlebt, aber eben auch, dann fehlen die Regeln, dann kann man nicht Nein sagen, dann gibt es keine Möglichkeiten, sich zu distanzieren. Nähe ist ja auch ein Instrument, um Macht auszuüben, all solche Dinge.
Genau.
Deshalb dachte ich, können wir vielleicht mal, oder haben wir im Vorgespräch miteinander besprochen, vielleicht das mal ein bisschen fragen, ob es da so Ähnlichkeiten gibt. Aber vielleicht erst noch mal einen Schritt zurück und zu Ihren eigenen Erfahrungen. Sie haben sind jetzt nicht in der Präventions- und Aufarbeitungsarbeit drin, haben aber schon auch mit Betroffenen gesprochen, denen eben Gewalt angetan worden ist in der katholischen Kirche. Und gibt es da so ähnliche Wünsche nach Gesprächen und welcher Art? Ja. Also nicht nur darüber sprechen mit dem Therapeuten oder so, sondern auch erstens mit der Institution, mit den Vertretern, aber auch mit den Tätern selbst.
Ja. Also ich habe tatsächlich ein Stück auch in der Präventions- beziehungsweise noch mehr in der Aufarbeitungsarbeit drin gesteckt. Ich habe ein paar Jahre lang eine kirchliche Beratungsstelle geleitet und in diesem Rahmen halt schon einige Gespräche mit sogenannten Betroffenen geführt. Und ja, wenn ich das so Revue passieren lasse, waren das eigentlich so drei Gruppen von Betroffenen, würde ich mal sagen, mit denen ich damals zu tun hatte. Die eine Gruppe, das waren eigentlich die mit Kirche eigentlich abgeschlossen haben und da vielleicht auch nie wirklich einen positiven Zugang hatten. Und die sind eigentlich eher mit ihren eigenen Eltern noch beschäftigt, die sie nicht geschützt haben vor dem Pfarrer, die ihnen nicht geglaubt haben, dass da irgendwas schräg ist, die nicht an ihnen orientiert waren, die sie verraten haben und bisweilen auch an, das war ein ganz krasses Beispiel, was ich erlebt habe, an den Priester geradezu ausgeliefert haben, also so richtig zur Verfügung gestellt haben für sexuelle Handlungen. Damit sind die natürlich stark beschäftigt gewesen.
Entschuldigung, da muss ich mal nachhaken.
Ja.
Das, jetzt nicht, wir wollen nicht in den Einzelfall gehen,
ja,
aber um das sowas zu verstehen, ich kann verstehen, wenn Eltern, wo in Situationen, wo der Priester oder der evangelisch kann man es ja übersetzen, der Pastor noch eine große Autorität ist und sie dann angesehen sind und oder sie Stigmatisierung befürchten, wenn sie da was hochbringen. Mhm. Aber dieses Ausliefern, das habe ich noch nicht gehört, weil man sich dann selber Vorteile oder eine Nähe oder Freundschaft von ihm erwartet? Oder wie muss man das verstehen? Deshalb
ja,
bin gerade so schockiert.
Es ist auch ein schockierendes Einzelbeispiel, das mir auch sehr, sehr nachgegangen ist. In dem Fall war der leibliche Vater eben selber Täter. Mhm. Also er war sozusagen selber der erste Missbraucher. Ich hatte so ein bisschen die Fantasie, obwohl ich das nicht genau weiß, dass er auch so einem Ring von missbrauchenden Männern angehörte und dass er in diesem Rahmen eben den Impuls hatte, dem Pfarrer sozusagen das eigene Kind anzudienen. Und dieser Pfarrer hat tatsächlich davon Gebrauch gemacht. Das ist also eine ganz schreckliche Geschichte dieser Frau, die damals bei mir in Beratung war. Und die ist natürlich irgendwo auch mit diesem Pfarrer beschäftigt und mit der Kirche beschäftigt, aber vielmehr natürlich mit dem eigenen Vater.
Okay,
und mit der Frage, wie konnte das eigentlich sein und was war das eigentlich für ein Typ und was ist eigentlich mit meiner Mutter los gewesen? Wusste die das eigentlich? Hätte die das eigentlich wissen müssen? Hätte die das verhindern können und so weiter? Und die ist natürlich auch mit heutigen Partnern stark beschäftigt, mit denen sie das in gewisser Weise immer wieder erlebt, ja, weil sie sich von diesen Abhängigkeits- und Ohnmachtsmustern nie wirklich befreien konnte und es eben auch heute in deren Leben noch vorzugsweise Männer gibt, die das eben ausnutzen. Ja, also das ist so die eine Gruppe, wenn auch nicht immer in so einer krassen Form, wie ich das jetzt erzählt habe. Aber die wünschen sich nicht unbedingt Gespräche mit einem kirchlichen Gegenüber, sondern eher Unterstützung, um aus diesen Abhängigkeitsmustern überhaupt in ihren Beziehungen rauszukommen und ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Die zweite Gruppe, das sind die, die dezidiert Auseinandersetzung suchen mit Vertretern der Kirche, weil die sozusagen dabei sind, alte kirchliche Helden vom Sockel zu stürzen. Das sind die, die tatsächlich ganz intensive Beziehungen in ihrer Kindheit und Jugend zum Pfarrer hatten oder zu Ordensgeistlichen hatten, die erlebt haben, die führen mich irgendwie raus aus einer defizitären familiären Wirklichkeit. Die bieten mir nochmal einen ganz anderen Horizont an. Die führen mich ins Leben. Die dann erlebt haben, dass sie dafür mit Sex bezahlen mussten. Und die an der Stelle natürlich so einen Weg suchen. Und das ist ganz schwierig häufig. Wie kann ich mir eigentlich das erhalten, was mir da an Gutem sich eröffnet hat? Und wie kann ich aber gleichzeitig in eine klare Abgrenzung kommen gegen diese Übergriffigkeit, die mich heute noch lähmt. Und an der Stelle wünschen die sich dezidiert Auseinandersetzung auch mit dem Ziel, insgesamt in ihrem Leben, aber auch in ihrer Religiosität, in ihrer Spiritualität autonom werden zu können. Mhm. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, und das sind in der Tat häufig Priester oder Ordensleute in der katholischen Kirche, die entweder selbst dort in ihrem Lebensraum Übergriffe erlebt haben, nicht selten Ordensschwestern, oder aber es sind Priester, die einfach wahnsinnig schockiert sind von den Übergriffen, von denen sie erfahren haben und die Mitbrüder ausgeführt haben, denen sie ursprünglich mal vertraut haben. Und das sind eben Menschen, die hoch irritiert sind, die hoch ambivalent sind auch, ja, die Kontakt kriegen zu ihrer eigenen Aggression, aber gleichzeitig irgendwo auch in Abhängigkeit gebunden sind, um Orientierung ringen und ja, in so einem richtigen Autonomiekonflikt stehen. Ja, dass sie merken, da ist irgendwas, das muss ich konfrontieren, da muss ich raus. Und gleichzeitig fürchten die das sehr, weil sie an dieser Welt hängen und weil sie diese Zugehörigkeit auch nicht verlieren möchten. Und da ist es schon auch möglich, nach einer entsprechenden Vorarbeit und auch sinnvoll Aussprachen einzuleiten und auch zu begleiten.
Ja, das finde ich in der Orientierung erstmal sehr, sehr hilfreich. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass der eine oder die andere mal von der einen Gruppe in die andere wechselt.
So ist es, ja.
Je nach Phase, wie man gerade drauf ist.
Genau.
Ich habe natürlich gleich allerlei Assoziationen zur evangelischen Kirche, obwohl es da auch nochmal Unterschiede gibt. Aber ich würde erstmal gerne wissen wollen, mit wem denn eigentlich reden? Es gibt, da wäre ja zwei oder drei Adressaten eigentlich denkbar. Das erste sind die Täter selbst. Und da habe ich in meiner Wahrnehmung irgendwie den Eindruck, die sind entweder schon zu alt, tot oder leugnen es, oder selbst wenn sie es nicht leugnen, leugnen sie, dass das schlecht war. Das ist das eine. Das zweite ist, jetzt war gerade der große Freiburger Bericht, diejenigen, die damals Verantwortung getragen haben und es nicht verhindert haben, also die kirchlichen Leitungspersonen, die vertuscht haben, in die nächste Gemeinde gesteckt haben und so weiter. Und dann drittens ja auch nochmal, wenn die Fälle in Anführungszeichen länger zurückliegen, die heutigen Verantwortungsträger, die sozusagen jetzt unschuldig sind, weil sie weder selber etwas Böses getan haben, noch ihrer Verantwortung nicht gerecht worden sind, aber jetzt diese Institution vertreten und dann manchmal auch natürlich Anlass zur Kritik geben, aber irgendwie erstmal auch das als Gesprächspartner oder Partnerin da sein müssen. Wie sehen Sie das so in diesem Feld, mit wem irgendwie denn reden?
Ja, das ist in der Tat ein Problem, dass es selten ein Gegenüber gibt, einen Adressaten gibt in den Kirchen, sondern dass die Adressaten sich wegducken. Ja, also vor allen Dingen die sie zu Recht als Primärtäter bezeichnen. Und dass die einfach in der Verleugnung hängen bleiben, vielleicht auch nicht wissen, wie sie das machen könnten und wie sie das überleben könnten, psychisch überleben könnten. Das ist ja auch verständlich. Ich glaube, was es da zu wenig gibt, ist tatsächlich das Angebot an diese Täter, das auch mit ihnen entsprechend vorzubereiten. Ich bin total dagegen, dass man zu früh anfängt, irgendwas von Vergebung oder Versöhnung und sowas zu erzählen. Das ist überhaupt nicht dran. Aber dass man einem Täter, wenn er überhaupt eine Bereitschaft signalisiert, sich zur Verfügung zu stellen, sich zu stellen, ja, dass man ihm dabei Unterstützung angedeihen lässt, das finde ich völlig in Ordnung. Das finde ich auch angemessen und das finde ich auch mit Blick auf die Betroffenen, fände ich das sehr hilfreich, weil die Chance dadurch größer würde, dass sie endlich mal ihre Wut, ihren Zorn dahin adressieren könnten, wo er hingehört. Und ich wundere mich so ein bisschen, warum das nicht mehr in Gang kommt, dass wir Täter da sozusagen an der Stelle mal packen, ja, und konstruktiv packen, ja, ja wenn ja. sie sich packen lassen. Wer sich eben entzieht und wegduckt, man kann niemanden zwingen, es sei denn, und das ist ja leider nicht passiert, es sei denn, man hätte eben die dafür zuständigen staatlichen Instanzen ihre Arbeit machen lassen. Ja.
Das erinnert mich an Gespräche, die ich mit zwei Kollegen geführt habe, immer mal so zwischendurch, mit einem länger, mit einem nur ganz kurz, die in der Gefängnisseelsorge arbeiten und die das eigentlich einklagen oder beziehungsweise versuchen. Und aber natürlich auch wissen, wenn jetzt die Kirche, die evangelische Kirche sagt, wir müssen jetzt die Täter fördern, so kommt das dann rüber, dann hat man das schon in der Öffentlichkeit ein gewisses Problem. Aber vielleicht mache ich mal eine Fortsetzung mit einem von den beiden. Wie arbeitet man eigentlich mit Tätern so, dass sie seelsorgerlich begleitet in der Lage sind, eben an solchen Gesprächen teilzunehmen oder sich anders zu stellen als so. Ja. Das kann man jetzt, wir hatten das diskutiert, nur mal so aus der Werkstatt geplaudert, bei unserem Sammelband, den wir da gemacht haben im vergangenen Jahr, müsste man nicht eine Täterperspektive drin haben, haben wir gesagt, das ist jetzt ein bisschen viel und das wird alles ein bisschen schräg, das können wir jetzt so nicht vermischen. Das wäre vielleicht nochmal ein eigener Gang, aber ich finde, das wäre auch nochmal ein wichtiger, vielleicht auch kirchlicher Beitrag, diese Aufgabe immerhin zu benennen.
Ja, genau. Also ich möchte es nochmal zur Klarstellung so sagen. Mir geht es jetzt nicht um ein therapeutisches Angebot für die Täter und sozusagen eine Resozialisierung der Täter und darum, den Blick auf die Täter zu richten. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern mir geht es darum, ich habe sozusagen die Betroffenen, die Opfer, habe ich primär im Fokus und frage mich, was bräuchten die eigentlich, um mal die Chance zu haben, da wo sie es wollen und bräuchten für den eigenen Prozess tatsächlich mal jemanden zu konfrontieren. Ja, darum geht es mir.
Okay. Aber das nehme ich nochmal mit in meinen Hinterkopf, wenn ich einen der beiden sehe, das vielleicht auch nochmal aufzugreifen. Aber wie ist es denn, wie erleben Sie jetzt die Gespräche oder das, was Sie wahrnehmen oder selbst direkt erlebt haben, also Betroffene, entweder allein oder auch in organisierter Form konfrontieren, Vertreter der Institutionen, die entweder damals schon Verantwortung hatten und ihr gerecht geworden sind oder heute jetzt dafür gerade stehen müssen. Was erleben Sie da und was würden Sie sich eigentlich wünschen an Gesprächshaltung? Von diesen Familienmitgliedern in Anführungszeichen, damit da was Sinnvolles an Gespräch funktionieren kann.
Ja, ich finde es interessant, dass Sie an der Stelle in Anführungszeichen nochmal sagen, die waren ja so ein bisschen wie Familienmitglieder. Das habe ich eben vergessen, nochmal so zu unterstreichen. Was ein Trauma besonders traumatisch macht, besonders dramatisch auch macht, ist, wenn es in nahen Beziehungen erlebt wird, wenn es sogar in Bindungsbeziehungen erlebt wird. Bindung und Beziehung ist auf der einen Seite die große Ressource, um ein Trauma zu bewältigen, wenn es gesunde Beziehungen gibt. Aber wenn das in ganz nahen, wichtigen Beziehungen eigentlich erlebt wird, wenn die sozusagen die Quelle des Traumas sind, das ist eigentlich die Katastrophe. Das ist bei diesen Kindern der Fall, von denen ich eben erzählt habe, mit denen wir hier zu tun haben. Aber das ist eben auch bei manchen Opfern kirchlichen Missbrauchs der Fall gewesen, weil die in einer quasi bindungsähnlichen Beziehung zu kirchlichen Tätern standen. Was würde ich mir wünschen von denen, die jetzt da sekundär mit zu tun hatten? Na, das ist auch ein bisschen wie in den Familien, denke ich. In den Familien gibt es ja bei sexuellem Missbrauch auch in der Regel jemanden, der vertuscht hat. Ganz häufig sind das die Ehefrauen von Tätern. Ganz häufig sind das Mütter, aber nicht immer. Und das sind die sogenannten, in der Fachsprache nennen wir das non-offending parents, die von denen also die Gewalt und der Übergriff nicht ausgegangen sind. Und das Erstaunliche und in gewisser Weise auch Ungerechte ist, dass die häufig viel, viel mehr Aggression abkriegen als die Täter selber. Die sind natürlich erstmal nicht so gefährlich wie die Täter. Das ist ein Moment, das bei den Kindern oft greift.
Ja, da kann die Aggression raus.
Kann die Aggression raus, genau. Während der Täter, der ist so angstbesetzt, da kann sie nicht raus. Bei diesen Sekundärtätern oder bei diesen Vertuschern, da kann sie raus. Weil was wird denn da erlebt? Da wird ja erlebt, dass die schwach sind. Ja, dass die eigentlich zu schwach sind, zu konfrontieren. Und das ist ja auch bei den Bischöfen so gewesen. Die Bischöfe waren ja eigentlich zu schwach und zu feige zu konfrontieren, weil sie sich letztendlich für ihre Priester mehr verantwortlich gefühlt haben als für die betroffenen Gläubigen. Weil sie vielleicht Angst hatten vor dem Konflikt, weil sie vielleicht Angst hatten vor anderen kirchlichen Autoritäten, die ihnen sagen, du bist ja ein Nestbeschmutzer, wie gehst du denn mit deinen Priestern um? Und so weiter und so weiter. Ist alles verständlich, aber es ist ein Zeichen von persönlicher Schwäche. Ja, die haben ihre Rolle nicht ausgefüllt, nicht genommen. Also an der Stelle gibt es eine Analogie. Und von daher meine ich schon, dass diese massive Aggression sie auch berechtigt trifft. Und ich würde mir schon wünschen, dass sie sich dieser Aggression auch stellen. Ja? Dass sie an der Stelle auch Gesprächspartner werden, die sich konfrontieren lassen. Und die endlich aufhören, mehr über ihre Motive zu sprechen und sich dadurch zu entschuldigen, sondern wirklich einmal dieser Aggression, die ihnen da entgegenschlägt, standzuhalten und zu sagen, jawohl, das war nicht in Ordnung.
Ja, wenn ich da mal kurz zwei Assoziationen. Das eine, wir arbeiten jetzt hier mit der Analogie Kirche-Familie, das macht ja viel deutlich. Einen Aspekt will ich nur kurz benennen. Es ist natürlich auch in Anführungszeichen ein Vorteil, dass Kirchen Institutionen sind, wo Amtsträger identifizierbar sind. Das ist anders als in anderen Fällen. Zum Beispiel in der ganzen Psychotherapie-Szene, wo es das in dieser Weise nicht gibt und wo das diffus bleibt, außer dem das ist vielleicht nochmal jetzt, naja, kein Argument für Institutionalität, aber es ist nochmal ein anderer Aspekt, weil man dadurch Amtsträger hat, die eine Adresse haben und wo man hingehen kann. Das ist eine Assoziation. Und das andere ist, weil ich, wie schon anfangs gesagt, jetzt nicht so der Aggressionskönner bin. Ich hatte mal so ein Aha-Erlebnis als ein Betroffener, das war eine schulische Geschichte, mir berichtet hat, wie er so das dann irgendwann mal für sich bearbeitet hat, indem er nämlich in die volle Aggression gegangen ist und ich sag's mal richtig krass Scheiß gebaut hat. Also es richtig mal rausgelassen hat. Und erst war ich so ein bisschen schockiert, was hast du denn da alles gemacht? Und dann dachte ich, ja stimmt, das ist ja eine irre Lebenskraft, die sich bei ihm auf jetzt nicht so eine mitteleuropäisch höfliche Weise, aber doch ganz schön hilfreich erwiesen hat. Da sind wir natürlich jetzt so als kirchliche Amtsträger auch nicht unbedingt drauf eingestellt, aber deshalb finde ich das so interessant, dass man dieser Aggression erstmal offener oder einladender eigentlich begegnen muss.
Ja, genau. Also da bin ich jetzt froh drüber, dass wir wieder an diesem Ausgangspunkt ein Stück ankommen, nämlich bei der Aggression und dem gekonnten Umgang damit. Denn ich finde tatsächlich, dass es ein entscheidender Punkt ist in diesem ganzen Themenkomplex. Zum einen, Sie haben völlig recht. Es ist ein Vorteil von Institutionen, dass da eigentlich Verantwortlichkeiten geklärt sind und dass es dementsprechend klar identifizierbare Ansprechpartner gibt. Das finde ich, kann man eigentlich dieses Strukturierte, das kann man eigentlich von der Kirche lernen. wie ich ja überhaupt finde, dass, also ich möchte auf Kirchen nicht verzichten, weil ich finde, da hat sich viel Lebensweisheit abgebildet, gerade auch in den Strukturen, und das ist gar nicht alles schlecht. Und das zum Beispiel ist gut. Das Problem ist nur, es funktioniert nicht, wenn dann diejenigen, die diese Rollen ausfüllen sollen, sie nicht ausfüllen, sondern sich an der Stelle wegducken und die Verantwortlichkeit nicht nehmen. Und das war ja Ihre Frage, was ich mir von denen wünschen würde. Ich wünsche mir, dass sie das als Sekundärtäter, und das sind Vertuscher, ja, die haben ja eine Menge Verantwortung auf sich geladen, indem sie einfach auch neue, also die versetzt haben beispielsweise, die Täter, und dadurch ja andere Kinder und Jugendliche einfach Gefahren ausgesetzt haben und tatsächlichen Missbrauch auch ausgesetzt haben, dass sie zu dieser Verantwortung stehen. Ja, und dass sie diese berechtigten Vorwürfe, dass sie die sozusagen auch durchhören. Ja, also ich finde, die Aggression, die einem da widerfährt, die ist natürlich unangenehm, aber die hat auch was Heilendes. Und ich würde mir einfach von einem Christenmenschen wünschen, dass er sich dieser, ich sage das jetzt mal so altmodisch, dieser Buße-Erfahrung, dass er sich der wirklich stellt. Denn das ist eine Verwandlungsenergie, die er an sich erleben wird, wenn er sich dem wirklich stellt und sich nicht aus der Affäre zieht und sich nicht wegduckt.
Und das dann, ist das. Ja. Wenn ich da kurz nochmal nachfragen darf, setzt ja voraus, erstmal, dass man mit der eigenen Beschämung, die man ja erlebt, umgeht, aber fast mehr noch und auch schwerer zuzugeben mit der eigenen Angst.
Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, also ich bin jetzt nicht direkt jetzt als, bin zum Glück kein Bischof, aber ich kann mich hineinversetzen. Man hat auch Schiss vor solchen Gesprächen, aus guten Gründen.
Ja.
Und das heißt aber, mit dieser Angst muss man irgendwie umgehen.
Ja, kann ich auch sehr gut verstehen, kann ich mich durchaus einfühlen. Nur ich würde bei der Scham und bei der Angst, würde ich genauso sagen wie bei der Aggression, die einem da widerfährt. Das sind eigentlich Emotionen oder Energien, die Läuterungskraft haben. Also das ist ja unangenehm, aber es ist ja nicht so, als wäre es nicht überlebbar. Wenn mir Aggression entgegenschlägt, wenn ich Angst erlebe, wenn ich Scham erlebe. Das kann ich ja überleben, da kann ich ja durchgehen. Und ich kann mir auch Unterstützung holen, therapeutischer Art. Das wäre da auch angebracht, mir professionelle Unterstützung zu holen, um Hilfe zu haben, damit konstruktiv umzugehen, um mich nicht wegducken zu müssen. Ja. Das ist so das eine, was mir daran wichtig wäre. Das andere auch, die Aufmerksamkeit mal darauf zu lenken, Aggression, Scham, Schuldgefühle, Angstgefühle, die da erlebt werden, das ist natürlich alles auch ein Stück Gegenübertragung. Mhm. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass da natürlich der Sekundärtäter auch ein Stück stellvertretend durchlebt, die Angst des Täters, die Schuldgefühle, die der Täter vielleicht nicht hat oder sie eben auch hat, aber sich denen nicht stellt, ebenso die Angst, ebenso die Scham. Und natürlich erlebt er auch ganz viel von der Hilflosigkeit der Opfer. Ja, das ist nicht nur seine eigene Hilflosigkeit, die auch. Klar, aber eben auch die der Opfer und auch die der heutigen Täter, die nicht wissen, wie sie sich ihrer Schuld stellen können. Also Gegenübertragungen, das sind immer drei Momente. Es ist das eigene, es ist das des Täters und es ist das des Opfers. Und ja, ich würde tatsächlich sagen, auch wenn ich unsere Religion und unsere Spiritualität ernst nehme, wir haben doch irgendwie so ein Gedanken von Stellvertretung, ja, in unserer Erlösungsvorstellung. Und ich weiß, das ist ein schwieriger Gedanke. Der ist auch theologisch schwer zu fassen, ohne dass das wieder was Missbräuchliches seinerseits wird. Aber ich finde es einen ganz elementaren und auch archaischen Gedanken, in dem eine tiefe Wahrheit steckt. Durchaus transreligiös, durchaus transkulturell. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen um eine Kirche, in der dieses Bewusstsein verloren geht und in der selbst die Hirten, ja, die eigentlich vorangehen sollen, dafür kein Bewusstsein mehr haben, dass es ihre Aufgabe ja ist, hier stellvertretend etwas zu durchleiden. Und zwar nicht auf eine jämmerlich, weichlich ausweichende Art, sondern auf eine kraftvolle Art, die sich stellt, die sich der Schuld stellt, die tatsächlich geschehen ist und die anteilig auch die eigene Schuld war, um einen Prozess zu ermöglichen, der Auseinandersetzung, der lösende, öffnende Qualität hat.
Das finde ich total einleuchtend, löst allerlei Gedanken gleich wieder bei mir aus. Vielleicht erstmal überhaupt diese Rollenklarheit zu haben, was ist jetzt eigentlich meine Aufgabe, was ist meine Rolle? Und diese dann eben stellvertretend in dieses Geschehen hineinzugehen, eben sich nicht entschuldigen, sich nicht irgendwie wegducken, sich nicht selber schwach werden, sich aber auch zugleich nicht selbst überhöhen.
Ja.
Es gibt ja auch dann nochmal das Problem, wir machen ja hier stellvertretend was für die ganze Gesellschaft. Also gibt's ja so alle möglichen.
Da gibt's so eine komische Art von elitärer Leidensmystik.
Ja, das wollen wir nicht haben. Damit. Genau, ja, das ist nicht gemeint. Aber wenn wir jetzt mal alles wegtun, was wir nicht meinen, ist ja nochmal gut zu gucken, was wir denn meinen. Ich hatte eben vor einiger Zeit ein sehr gutes Interview mit Klaus Mertes, dem Jesuitenvater aus Berlin, gehört, der eben sagte, es ist so wichtig, diese Rolle und darin auch die jeweilige theologische Aufgabe wahrzunehmen.
Ja.
Also jetzt für uns in der Kirche.
Ja.
Und das heißt, ich vertrete tatsächlich die Kirche. Ich habe auch eine Aufgabe, diese Kirche auch am Leben zu erhalten, jetzt nicht zu schützen, aber doch am Leben zu erhalten. Und ich habe vor allem eine Aufgabe, in die Begegnung mit diesen Menschen zu gehen, die, und das wäre vielleicht auch nochmal ein Aspekt, den wir kurz nochmal am Schluss betonen sollten, ja nicht einfach das andere der Kirche sind, sondern in den von Ihnen genannten Gruppen 2 und 3, die sind ja genauso Kirche wie der Bischof. Es ist ja nicht so, dass da die Kirche ist, das ist der Bischof und dann sind da die anderen, die sind draußen, die Betroffenen, sondern es ist ja Teil der Kirche. Es ist ja sozusagen ein interner Konflikt im Leibe Christi. Damit der heilvoll, sinnvoll bearbeitet werden kann, müssen eben die Verantwortung haben, als ein Moment von Kirche mit einem anderen Moment von Kirche angemessen umgehen und dann eben auch sehen, Scham, Angst, Schuldgefühl sind ja nicht nur überlebbar und man kann sich Hilfe holen, sondern es sind ja auch sachgerechte Gefühle. Also sie sind ja wirklichkeitsangemessen.
Ja, genau. Und das ist ja eben auch das Heilende an diesem Prozess, so unangenehm er ist, dass eben sachgerechte, angemessene Gefühle, die da auch hingehören, dass die nicht weggemacht werden, sondern dass sie durchlebt werden. Ja, das ist ja so ein Stück auch die nicht nur theologisch spirituell, sondern durchaus auch psychologisch die Verheißung, die darauf liegt. Da bin ich auch fest von überzeugt, dass wenn wir das gegebenenfalls mit Unterstützung annehmen und da durchgehen, dass das eine heilende Wirkung haben wird.
Und das sehe ich. Ja.
Das sehe ich auch nochmal, das sehe ich selbst da so, wo jetzt, wie zum Beispiel bei einem Stefan Burger in Freiburg oder dem Mainzer Bischof, Bischöfe damit konfrontiert sind, die sich nichts zu Schulden kommen ließen, nach allem, was wir wissen, und die meiner Ansicht nach aber trotzdem schlecht beraten wären, wenn sie das jetzt alles nur an ihren Vorgängern festmachen würden und wenn sie sich nur darauf begrenzen würden, sich von ihren Vorgängern zu distanzieren und da jetzt irgendwelche Bilder abhängen im bischöflichen Ordinariat, Das wäre mir zu wenig. Das ist das, was in der Politik und überall passiert, ja, dass man sich von den Übeltätern distanziert. Aber hier wäre mehr angebracht, eben auch ein Stück stellvertretende Verantwortungsübernahme.
Und der Blick auf sich selbst heute jetzt, also ja. Sie auf sich und ich auf mich.
Ja.
Aber vielleicht doch zum Schluss noch eine Frage. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, damit wir einen Bogen schließen. Wir können ja bei weitem nicht alles in diesem Gespräch bearbeiten. Aber ein Punkt, weil Sie das jetzt so stark gemacht haben und weil das zwar missverständlich ist, aber ich denke, das ist auch total wichtig, dass in allen Gesprächen darüber und auch in der Arbeit selber in guter Weise, in verantwortungsvoller Weise auch eine Lösungsperspektive oder eine Hoffnungsperspektive aufscheinen muss. Ich weiß, wie missverständlich das ist, eben wenn man zu schnell von Versöhnung und Verzeihung quatscht und damit dann so betroffen bedrängt oder gerade das den Deckel wieder drauf macht auf das Thema. Gerade hatte man ihn abgenommen. Aber ich frage mich, ob es nicht doch in wirklich angemessener, vorsichtiger, langsamer, zarter Weise auch eine Hoffnungsperspektive braucht, um sich in diesen Prozess hineinzubegeben.
Ja, also ich kann Ihnen sagen, wo ich diese Hoffnungsperspektive sehe. Diese Hoffnungsperspektive sehe ich bei vielen Betroffenen, die angefangen haben, sich wirklich mit dem auseinanderzusetzen, was ihnen passiert ist, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, damit in die Adressierung zu gehen. Und da habe ich sehr bewegende Dinge erlebt. Ich denke zum Beispiel an die jetzige Vorsitzende des Betroffenenbeirats der Bundesregierung, Frau Kerstin Klaus, die ich vor einigen Jahren in ihrer Eigenschaft als Selbstbetroffene bei einem Fachtag erlebt hat und die mich sehr angerührt hat, damit, wie sie an ihrem eigenen Prozess der Auseinandersetzung und der Bearbeitung und der Heilung andere hat Anteil nehmen lassen, ohne dass das irgendetwas Demonstratives hatte, das mitzuerleben. Dass Betroffene solche Wege gehen, rührt mich an und löst auch in mir Hoffnung aus. Und es würde noch mehr Hoffnung auslösen, wenn ich sehen würde, dass dazu ein Pendant gibt. So wie ich es eben beschrieben habe, dass also Täter anfangen, dem zu antworten und anfangen, sich dieser Verletzungsaggression zu stellen, das wirklich durchzuhören und durchzuerleben, was die Betroffenen ihnen zu sagen haben, so dass die Betroffenen wirklich auch von dort mal die Bestätigung bekommen, wir sind nicht verrückt und wir sind auch nicht hysterisch, sondern das ist das, was wir erlebt haben, und wir werden ins Recht gesetzt. Und an der Stelle würde meine Hoffnung dann größer werden. Das setzt aber voraus, dass die Täter in der Kirche und diejenigen, die sie gedeckt haben und die mit ihnen kollaboriert haben, dass die sozusagen in ihre eigene, ja, ich überspitze es jetzt mal, in ihre eigene Vernichtung einstimmen. Ja, dass sie sich wirklich diesen Prozess stellen, in ihr eigenes Spiegelbild zu schauen, in ihr eigenen Abgrund zu schauen, in ihr eigenes Nichts zu schauen. So, und wenn wir diesen Mut wirklich haben, dann fangen wir auch an, unsere eigene Spiritualität wieder ernst zu nehmen, dass nämlich kein Ostern werden kann, ohne dass wir durch die Kreuzeserfahrung hindurchgegangen sind. Die wird nämlich da konkret und nicht da, wo wir die suchen oder wo wir die zelebrieren oder darüber predigen oder fromme Reden spinnen, sondern da, wo wir die an uns selber zulassen. Und ich glaube, dass aus unserer eigenen Abgründigkeit heraus und aus unserem eigenen Nichts heraus, daraus wird sich Zukunft eröffnen. Und das ist doch eigentlich auch die Verheißung, die uns eigentlich zugesagt ist. Also ich meine, das ist doch irgendwie die genuine Zusage, unter der wir stehen. Nur, die haben wir nicht in der Hand, die können wir auch nicht vorwegnehmen, die können wir auch nicht fromm herbeireden, sondern wir glauben an einen Gott, der die erst erlebbar werden lässt, wenn wir uns stellen. Das ist für mich die Hoffnungsdimension, dass wir wirklich, wenn wir eine Hoffnung suchen, in unsere eigene Verheißung hineinhören. Und die geht an der Konfrontation und am Abgrund eben nicht vorbei. Sonst wäre sie auch kraftlos.
Vielen herzlichen Dank. Das war nochmal wirklich in die Tiefe gedacht und empfunden. Vielen Dank, lieber Justinus Jakobs. Ich habe irgendwie gelernt, dass es gut ist, am Ende so eines Gesprächs den Hinweis darauf zu geben, wer betroffen ist oder eine Geschichte hat, die er erzählen will, Hinweise zu geben. Natürlich kann man sich auch auf uns wenden und eine Mail schreiben. Es gibt aber auch auf der Website der EKD, ekd.de, findet, wird man schnell geleitet zu einer unabhängigen Anlaufstelle, wo man, wenn man da etwas hat, was man teilen und sagen will, sich hinwenden und beraten lassen kann, ganz unabhängig. Und Ihnen danke ich ganz herzlich für dieses sehr beeindruckende Gespräch und wünsche Ihnen für sich selbst und Ihren Glauben und vor allen Dingen für Ihre Arbeit mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, mit den Kindern, den Jungs und Mädchen, alles Gute, Gottes Segen.
Vielen Dank, ich werde es auch weitergeben an die Kolleginnen und Kollegen hier.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.